Wenn uns mit diesen Gedanken die Herstellungsweise und die Natur der homöopathischen Arzneimittel etwas näher gerückt ist, dann möchte ich die mit einem Hinweis noch abschließen, die vielleicht für den einen oder anderen eine Vorstellungsebene vermittelt, die ihm helfen kann. Vielleicht sitzen noch einige da und sagen, vom Gedankengang ja ganz schön, aber es kann sowieso niemand nachkontrollieren, ob die Information da wirklich drin ist, und so bleibt es doch zum Schluss doch wieder nur ein Glauben. Ganz so ist es nicht. Wir haben in der heutigen Zeit technische Möglichkeiten, von dem Gesichtspunkt der elektromagnetischen Frequenz her diese Arzneimittel zu untersuchen. Und über bestimmte Vorrichtungen, die über die Anordnung von Frequenzpässen durchgeführt wird, lässt sich heutzutage nachweisen, dass ein homöopathisches Arzneimittel eine Information besitzt, die sich technisch in elektromagnetischer Form darstellen lässt. Und so konnte gezeigt werden, dass die Figürlichkeit der jeweiligen elektromagnetischen Schwingung abhängig ist von der Art des Arzneimittels. Das heißt, Phosphor hat eine andere figürliche Schwingung, wie zum Beispiel Lachesis oder wie Belladonna. Aber die Frequenz dieser Schwingung ist abhängig von der Potenzhöhe. Und so schwingt eine D6 etwa im Bereich zwischen 270 und 370 Hertz. Eine C200 schwingt bereits im Bereich von 9000 bis 10.000 Hertz. Vielleicht ist für unser heutiges Verständnis eine solche Aussage etwas klärend. Indem Sie nun wirklich sehen, dass durch diese alte Methode des Potenzierens, des Verschüttelns oder wie die Anthroposophen sagen, des Dynamisierens, tatsächlich eine Schwingungserhöhung erreicht wird. Und wir von einer langsamen Schwingung zu immer höheren Schwingungen gelangen, allein durchs Potenzieren. Lassen Sie mich diesen Bereich Arzneimittel als Informationsträger abschließen mit einem Zitat von Paracelsus. Er lebte ein paar hundert Jahre vor Hahnemann, nämlich 1498 bis 1541. Und schon Paracelsus formulierte, was die Zähne kauen, ist die Arznei nicht. Niemand sieht die Arznei. Es liegt nicht am Leib, sondern an der Kraft. Bleibt also die Frage übrig, wie finden wir denn im Einzelfall heraus, welche Information der Kranke braucht? Wenn wir schon wissen, man kann die Information von ihrer korporalen Verhüllung lösen, dann ist doch das die wichtigste Frage. Und so kommen wir zum eigentlichen Zentrum der Homöopathie. Das, was dort simile Gesetz genannt wird. Das Simile-Gesetz lautet Similia similibus curantur. Auf Deutsch, Ähnliches möge durch Ähnliches geheilt werden. Als erstes müssen wir begreifen, dass die Natur giftig ist. Das überrascht viele, weil wir sprechen von Giften und Nicht-Giftigen. Aber die Natur an sich ist giftig, das heißt, alles, was in der Natur vorkommt, ist giftig. Es ist nur eine Frage der Dosis. Eine kleine Ausnahmegruppe bilden reine Nahrungsmittel, auf die wollen wir jetzt nicht näher eingehen. Aber ansonsten ist alles, was die Natur produziert, giftig, denn die Natur an sich ist giftig. Und wer sich in schon früher manchmal dargestellten Gedankengängen schon ein bisschen zurechtfindet, versteht vielleicht, was ich meine, dass dieses Giftigsein der Natur Ausdruck des Gestürztseins der Natur ist. Das, was wir als Gestürztsein nennen, das heißt die Tatsache des Materiellseins, äußert sich im Giftigsein. Auch das, was wir als sogenannte ungiftige Stoffe bezeichnen, brauchen Sie nur in einer genügend hohen Dosis nehmen, damit es auch seine Giftwirkung zeigt. Nun wissen wir aus der normalen Toxikologie, dass jedes Gift sein typisches Vergiftungsbild hat. Daran erkennt jeder Toxikologe sehr schnell, an den Symptomen eines Kranken, womit er sich vergiftet hat. Jedes Gift hat ein typisches Symptomenbild, das heißt Vergiftungsbild. Und nun geschieht in der Homöopathie Folgendes. Ein Arzt nimmt einen bestimmten Stoff, der in der Natur vorkommt, in einer so hohen Dosis, dass er die Giftwirkung zu spüren bekommt. Das heißt, er vergiftet sich selbst und führt nun aufs genaueste Protokoll über die nun eintretenden Giftwirkungen. Das heißt, er beobachtet mit peinlichster Exaktheit all das, was nun in ihm als Mensch geschieht, unter dem Einfluss dieser Vergiftung. Er nimmt also Belladonna, so wie es vorkommt. Dort darf er nur sehr wenig nehmen, aber er nimmt eben auch ein anderes Mittel, zum Beispiel eine harmlosere Pflanze oder Mittel wie Kochsalz, in einer dann so großen Menge, bis das Giftbild erscheint. Und nun protokolliert er jedes kleinste Symptom, dass er Magenschmerzen hat. Aber dabei wird er sich bei dieser Formulierung nicht begnügen, sondern er wird ganz genau beschreiben, wie diese Magenschmerzen sind, dass das so ein Kloßgefühl ergibt oder eben mehr zur linken Seite strahlt. Er wird feststellen, dass er sich müde fühlt. Er wird feststellen, dass er nun auf einmal zum Beispiel Lust auf kaltes Wasser hat, dass sich etwas wohler fühlt, wenn er Kaltes trinkt, aber schlechter fühlt, wenn er etwas Heißes trinkt, dass er lieber im Zimmer herumläuft oder sich lieber hinlegt, dass er lieber in der freien Luft ist oder lieber im geschlossenen Raum, dass er das Bedürfnis hat, enge Kleidungsstücke abzulegen, dass er Heißhunger auf dieses hat oder Appetitlosigkeit, dass er gleichzeitig ein Ziehen im linken Fuß hat und so weiter und so weiter. Er wird über seine Stimmungen, über vielleicht auftretende Wahnvorstellungen Protokoll führen. Er wird in allen Bereichen von Körper, Seele und Geist protokollieren, was diese Vergiftung in ihm auslöst. Und so bekommen wir schließlich ein Vergiftungsbild. Das wird von mehreren Leuten wiederholt mit dem gleichen Stoff. Und es zeigt sich, dass ähnliche, das heißt vergleichbare Vergiftungsbilder entstehen. Mit individuellen Abweichungen, aber dennoch mit einer gleichbleibenden Struktur. Und ein solches Selbstvergiften wird der Homöopath wiederholen. Mit anderen Stoffen, mit neuen Mitteln. Und jedes Mal erhalten wir das Vergiftungsbild dieses Stoffes. Und irgendwann kommt zu einem solchen Arzt ein Kranker. Der hat sich nicht vergiftet. Der ist krank. Der weiß auch nicht warum. Der leidet nun einer ganzen Anzahl von Symptomen. Da mag eins im Vordergrund stehen, seine Bauchschmerzen. Deswegen geht er zum Arzt. Und dieser Arzt wird nun ihn genau ausfragen. Nicht nur über die Art der Bauchschmerzen, ob sie eben nach links strahlen oder nach rechts strahlen, ob es mehr ein Kloßgefühl oder Klumpengefühl ist oder wie sich das anfühlt, sondern wird über viele Bereiche ihn abfragen, auf die der Kranke vielleicht bisher gar nicht so geachtet hat. Auf die Uhrzeiten des Auftretens, ob er sich eben besser fühlt im Freien oder im Zimmer, ob er lieber etwas Kaltes oder etwas Heißes trinkt, ob er sich hinlegen möchte oder herumgehen möchte und so weiter und so weiter. Und wird nun über dieses Interview ebenfalls ein Symptomenbild aufstellen. Denn Kranksein ist etwas ganz Individuelles, was wir heute gar nicht mehr glauben, nachdem wir in der Schulmedizin gewohnt sind, in einer ganz groben, schlampigen Form mit medizinischen Begriffen umzugehen, wo eben Kopfschmerz immer Kopfschmerz ist und Lebererkrankung ist und wir in so ganz großen Klassen einteilen. Hier, wenn wir mal genau nachforschen, erleben wir, dass jedes Kranksein etwas ganz Individuelles ist. Und wenn Sie zwei Leute interviewen, die beide sagen, ich habe Mandelschmerzen, werden Sie feststellen, dass der eine ein ganz anderes Krankheitsbild hat als der andere. Und das wird nun von diesem Homöopathen abgefragt, bis ein wirkliches Symptomenbild vor ihm entsteht. Und nun wird er in seinen Erinnerungen kramen und überlegen, ob er mal irgendwann ein möglichst ähnliches Symptomenbild durchlebte, als er sich mit irgendeinem dieser Stoffe selbst vergiftete. Und wenn ihm einfällt, richtig, damals, als ich mich mit Belladonna vergiftete, damals ging es mir eigentlich genauso oder sehr ähnlich so, wie dieser Kranke sein Erleben schildert. Wenn er das findet, dann freut er sich. Denn dann hat er das Mittel gefunden, das diesen Menschen heilen kann. Das meint das Simile-Gesetz. Similia similibus curantur. Er sucht nach der Ähnlichkeit des Vergiftungsbildes. Und er wird nun dieses Belladonna nehmen und wissen, das ist das Prinzip, das der braucht. Aber er selbst hat es in der groben Form genommen und wurde dadurch krank. Er wird nun dieses Mittel, das ihn krank machte, ihn vergiftete, nehmen und potenzieren. Und in der potenzierten Form dem Kranken geben, damit der heil wird. Beachten Sie bitte die Struktur dieses Vorganges, der von der Struktur her hochinteressant ist. Da haben wir einen gesunden Menschen, der über die Vergiftung durch etwas Stoffliches ins Kranksein hinabsteigt. Und wir haben hier den Kranken, der durch das Einnehmen eines potenzierten Stoffes vom Kranksein ins Heilwerden hinaufsteigt. Beide Prozesse werden in der Mitte verbunden durch das eine Mittel. In unserem Fall durch Belladonna. Im einen Fall war es Gift und hier wird es Heilmittel. Im Griechischen und wie in allen anderen alten Sprachen haben wir noch ein und dasselbe Wort für Gift und Heilmittel. Pharmakon. Es heißt beides. Es heißt sowohl Gift als auch Heilmittel. Und wir sehen hier dieses zentrale Wissen, dass immer das Gift auch das Heilmittel ist. Dazwischen steht der Prozess des Potenzierens und das Potenzieren ist ein Erlösungsprozess. Das heißt, jenes gestürzte Prinzip und dadurch giftig gewordene Prinzip wird über das Potenzieren wieder zurückerlöst und wieder zu dem Bereich erhoben, wo es herkommt. Es wird aus seiner Giftigkeit, aus seiner Materiellheit herausgehoben und damit erlöst. Und so transmutiert sich das Gift zum Heilmittel. Wobei wir auch auf der Seite des Therapeuten, auf der Seite des Menschen sehen sollten, dass es etwas aussagt, dass der gesunde Arzt über die Arzneimittelprüfung ins Kranksein hinabsteigt und über das Selbstkrankwerden dem anderen Kranken ähnlich wird und damit erst legitimiert wird, den Kranken zu heilen. Denn das heißt nun das Wort Homöopath wörtlich. Es stammt von den zwei griechischen Wörtern Homaios ähnlich und Pathein leiden. Der Homöopath ist einer, der zum ähnlich Leidenden wird und damit die Vollmacht sich erwirbt, den Kranken zu heilen. Potenzieren ist also einem Erlösungsprozess gleichzusetzen. Und das Kranksein ein Hinabsteigen und das Heilen ein Hinaufsteigen. Damit sehen wir auch, dass das Kranksein immer der Sturz eines bestimmten Prinzips aus der Prinzipienebene in die Stofflichkeit ist. Denn das wäre doch die Frage, wieso gibt es diese Ähnlichkeit? Einer wird durch Belladonna krank und der andere wird nicht durch Belladonna krank, aber immerhin gibt es ein ähnliches Bild. Wir sagten, dass alles aus denselben Prinzipien aufgebaut ist. Und dass der Sturz der Prinzipien das Giftige erzeugt. Letztlich hat sich dieser Kranke auch vergiftet. Er hat sich vergiftet an seinem eigenen Prinzip. Denn krank werden, und das sagten wir schon an einer anderen Stelle, ist der Sturz eines Prinzips in den Schattenanteil und ist die Verstofflichung dieses Schattenanteils im Korporalen. Das bedeutet doch, dass wenn jemand erkrankt, er in seinem Bewusstsein nicht mehr heil ist. Das heißt aber, dass aus der Summe der Bewusstseinsprinzipien ein Bewusstseinsanteil stürzt. Das heißt, unbewusst wird. Das heißt, zum Schatten wird. Das heißt aber, in die Materialisierung stürzt. Und damit innerhalb des Menschen zum Gift wird. Es entsteht durch den Sturz eines Prinzips tatsächlich stoffliches Gift im Körper. Und dieses stoffliche Gift ist es, was dann die Symptome hervorruft. Und es ist dasselbe Gift, das der andere von außen zu sich nimmt. Das geht bis in die Nachweisbarkeit. Indem man zum Beispiel einem Kranken, der Symptome zeigt, die als Heilmittel zum Beispiel Schwefel, Sulfur benötigen, dass man einem solchen Kranken Sulfur in einer hohen Potenz geben kann, das heißt nicht stofflichen Sulfur, das Prinzip des Sulfurs gibt, und dieser Kranke in der Folgezeit nun fast ungeheuer zu nennende Mengen von korporalem Schwefel über den Körper ausscheidet. Und dabei sehen Sie das Konzept. Im Kranken stürzt ein Prinzip, verstofflicht sich und wird im Körper zum Gift. Jetzt fehlt ihm etwas im Bewusstsein. Was fehlt Ihnen? Und er hat es als Gift im Körper. Was haben Sie? Und die Homöopathie macht diesen Prozess rückgängig, indem sie ihm das, was ihm fehlt, gibt, nämlich das Prinzip. Und er damit in der Lage wird, auf das korporale Gift, auf das gestürzte Gift zu verzichten und es auszuscheiden. Krank werden ist Selbstvergiftung, ist Verdummung eines Prinzips und damit Vergiftung des Körpers. Und dies ist das Grundkonzept, das es der Homöopathie ermöglicht, einen Menschen im wahrsten Sinne des Wortes heiler zu machen. Weil nur sie in der Lage ist, dem Menschen das zu geben, was ihm wirklich fehlt, das Prinzip. Wenn das vom Konzept her klar ist, wird wahrscheinlich auch klar, dass das sehr schwierig ist. Denn so schön es im Einzelfall klingt, so schwierig ist es wohl, das zu finden, was dem Einzelnen fehlt. Und es übersteigt die Kapazität eines einzelnen Arztes, sich mit sämtlichen Stoffen, die es gibt, zu vergiften. Und dennoch sollten Sie nicht übersehen, dass Generationen von Homöopathen in diesem Bereich unglaublich fleißig waren. Und durch diese Selbstvergiftungen, das, was man in der Homöopathie die Arzneimittelprüfung nennt, ungeheure Werke geschaffen haben, die es uns heute ermöglicht, nicht jeden Stoff selber prüfen zu müssen. Das heißt, wir können zurückgreifen auf jene Protokolle, die Generationen von homöopathischen Ärzten angefertigt haben. Und so haben wir heute eben die Mittelbilder vorliegen. Die Arzneimittelprüfungen haben bis heute nicht aufgehört und werden weiter durchgeführt. Aber der Einzelne kann auf einen großen Schatz von geprüften Mitteln zurückgreifen. Und trotz dieser Hilfe bleibt es ein großes Problem, das richtige Arzneimittel, das Simile, oder im Idealfall das im Minimum zu finden. Denn wir haben in der Homöopathie eine unglaublich große Anzahl von Arzneimitteln. Sie genau zu umreißen ist schwierig, denn letztlich ist die ganze Welt, die ganze Natur mögliches Arzneimittel. Und so kann das Prüfen von immer neuen Stoffen nie ein Ende finden. Denn aus homöopathischer Sicht gedacht, ist Homöopathie zu Ende, wenn die gesamte materielle Welt potenziert ist. Wir können heute grob davon ausgehen, dass wir etwa 1.500 Einzelmittel haben, aus den klassischen drei Reichen, Pflanzen, Tiere und Mineralien. Das wird noch ergänzt, gerade zur heutigen Zeit, durch ca. 1.000 weitere Grundstoffe, die potenziert vorliegen. Das sind primär sogenannte Nosoden, das sind potenzierte Krankheitsstoffe. Das sind Organpräparate, das heißt, sind einzelne Organe in potenzierter Form. Und das sind potenzierte Chemotherapeutika, das heißt, jene Gifte, die heute in der Schulmedizin verwandt werden, in potenzierter Form, die es möglich machen, diese stofflichen Vergiftungen rückgängig zu machen bei der Behandlung eines Kranken. Das heißt also, rund 2.500 Mittel, und zwar charakteristisch völlig unterschiedliche Mittel. Wenn Sie das mit der Schulmedizin vergleichen, dann können wir sagen, dass die Schulmedizin ungefähr 6 Gruppen von Mitteln hat. Dagegen stehen 2.500 in der Homöopathie. Und das Problem ist ein riesiges, im Einzelfall herauszufinden, was fehlt dem genau. Den technischen Vorgang, wie das geschieht, nennt man das Repertorisieren. Das heißt, wir haben auf der einen Seite die Arzneimittelbilder vorliegen und wir haben auf der anderen Seite diese Bilder umsortiert unter Symptomen. Das heißt, es gibt Nachschlagewerke, die sehr umfangreich sind, nach Symptomen sortiert. Das heißt, Sie können dort jedes beliebige Symptom nachschlagen und finden unter dem Symptom die Angabe, welche Mittel alle dieses Symptom auch haben. Wenn Sie für eine ganze Anzahl von Symptomen, die ein Kranker als ein Bild abliefert, nachschlagen, welche Mittel kommen unter den jeweiligen Symptomen vor, dann können Sie über ein Sortierverfahren feststellen, dass offensichtlich genau bei diesen 6 Symptomen, die für einen bestimmten Menschen zutreffen, überall ein Mittel konstant vorkommt. Und damit einen Hinweis kriegen, was vielleicht in diesem Fall das Mittel wäre. Dieser Vorgang des Repertorisierens ist aufwendig, zeitaufwendig und mehr als reine Technik. Einen technischen Anteil kann man Computern überlassen, Karteikarten und so weiter. Aber glauben Sie nie, dass damit das Problem des Repertorisierens gelöst wäre. Homöopathie ist keine reine Technik. Homöopathie ist Heilkunst. Und für den wahren Homöopathen ist Homöopathie auch meist zu einer Art Einweihungsweg geworden. Er denkt in Mittelbildern, so wie wir in der Astrologie in Planetenprinzipien denken. So denkt der Homöopath in Mittelbildern. Für ihn ist ein Mensch, der zur Tür reinkommt, eben ein Sulfurmensch. Das sieht er ihm an, wie der geht, wie der gekleidet ist. Denn für ihn ist Sulfur nicht ein trockenes Arzneimittel, sondern eben ein Prinzip dieses Universums. Und so sieht er und denkt er in Prinzipien. Und erst, wer ein Leben lang sich in diesen Prinzipien zurechtgefunden hat, kann eigentlich Anspruch erheben, ein guter, ein echter, ein wahrer Homöopath zu sein. Vielleicht noch einen kleinen Nebensatz dazu, dass es man immer versuchte, diesen schwierigen Weg, das richtige Arzneimittel im Einzelfall zu finden, sich ein wenig zu erleichtern. Dadurch, dass man versucht herauszusortieren, welche Mittel denn bei Mandelentzündung besonders häufig wirken oder bei Rheuma besonders häufig vorkommen oder häufig bei Lebererkrankungen in Frage kommen. Und so nach Häufigkeit sie zusammenschüttet zu einem Mittel, das nun auf einmal symptomatisch gegeben wird. Das heißt unter klinischen Gesichtspunkten. Jetzt hat man ein Mittel gegen Erkältung, gegen Leberbeschwerden. So etwas nennt man ein Komplexmittel. Und die wahre Homöopathie mag diese Komplexmittel nicht. Das soll nicht unbedingt heißen, dass man vielleicht auf die Komplexhomöopathie schimpfen muss. Ich halte es im praktikablen Sinne für eine konkrete Einsatzfrage, wann das eine und das andere verwandt wird. Nur möchte ich hier betonen, das, was ich über Homöopathie sage, bezieht sich auf die reine klassische hahnemannsche Homöopathie, die mit hohen Potenzen arbeitet, um sicherzugehen, nicht mehr innerhalb des materiellen Bereichs zu arbeiten, sondern nur noch mit Informationen. Die mit einem Einzelmittel arbeitet und versucht, das eine Mittel zu finden, das für diesen einen Menschen passt. Alles andere kann im Einzelfall mal seine Rechtfertigung haben, verlässt aber damit das Konzept der reinen klassischen Homöopathie. An dieser Stelle möchte ich noch etwas zu den Grenzen der Homöopathie sagen. Damit ich vermeide, dass Sie vielleicht nach dem Vortrag euphorisiert von dannen gehen und sagen, das ist ja toll, mit der Homöopathie kann man alles heilen, wo ist der nächste Homöopath und wo ist das richtige Mittel und damit lässt sich alles wegzaubern. Beziehungsweise, um vielleicht auch jenen Einwand zu begegnen, der da sagt, sagten Sie nicht früher immer, Heilung ist Bewusstseinserweiterung, da muss man was tun und jetzt auf einmal genügen ein paar Kügelchen? Glauben Sie nicht, dass die Homöopathie Heilung erzwingen kann? Theoretisch kann sie es. Das heißt, theoretisch kann sie heilen. Theoretisch gibt es für jeden Kranken das Mittel, das ihn heil macht. Aber beachten Sie die Kluft zwischen Theorie und Praxis. Und das gilt für jedes Konzept. Und deswegen möchte ich es hier betonen. Zum Geheiltwerden gehört mehr als die grundsätzliche Möglichkeit, geheilt werden zu können. Zum wirklich konkreten Geheiltwerden muss hinzukommen, dass der Einzelne für diesen Schritt reif ist. Oder um es anders zu sagen, dass die Zeit reif ist. Denn der beste Homöopath kann nicht erzwingen, das richtige Mittel für Sie zu finden. Und Sie können nicht einmal erzwingen, zur rechten Zeit zu dem Homöopath zu kommen, der vielleicht in der Lage ist, Ihr Mittel zu finden. Hier gibt es eine Grauzone. Und deren sollten wir uns bewusst werden. Es liegt nicht an der Schwäche der Methode. Es geht nicht darum, die Methode zu verbessern. Es gilt zu begreifen, dass zum Heilsein die rechte Zeit gehört. Dass zum Heilsein, sozusagen zum Heilwerden, eine Erlaubnis gehört. Dass man bereits reif sein muss für diesen Schritt. Ausgedehnt auf andere Methoden heißt das, es wäre an der Zeit, die Illusion aufzugeben. Man müsse nur bestimmte Techniken, bestimmte Verfahren immer mehr verbessern, dann gibt es keine Krankheiten mehr. Kranksein ist ein dem Menschen auferlegtes Gut. Und wir haben häufig darüber gesprochen, dass es für seinen Entwicklungsweg etwas Notwendiges ist. Das Kranksein lässt sich nicht durch technische Dinge verhindern. Es lässt sich nicht über eine funktionale Methode aus der Welt schaffen. Und ich kann Ihnen mit Sicherheit sagen, was immer noch entwickelt wird im medizinischen Bereich, sei es im naturheilkundlichen, sei es im schulmedizinischen, sei es im homöopathischen, es wird niemals das Kranksein ausrotten. Insofern geben Sie die Idee auf, wenn nur die Methode gut genug ist, dann ist es ein Spiel. Es gehört mehr dazu. Und gerade der schwierige Weg der Arzneimittelfindung in der Homöopathie bietet diesen Bereich des Scheiterns. Und es ist gut, dass dieser Bereich da ist. Denn es geht nicht darum, Kranksein über einen funktionalen Weg zu beseitigen, sondern es geht darum, im Einzelfall, wo die Zeit reif geworden ist, ein Medium zu haben, den Heilungsprozess gesetzmäßig verwirklichen zu können. In der Homöopathie können Sie Wunder erleben. Wunder, die, wenn man sie erzählen würde, von den Zuhörern für reine Fantasie gehalten würde. Es gibt diese Wunder, aber sie sind nicht erzwingbar. Wie vom Menschen in diesem Bereich nichts erzwingbar ist. Und das sollten wir auch bei der Homöopathie im Hinterkopf behalten. Ich möchte abschließend zum Thema Homöopathie jenen Punkt noch etwas behandeln, von dem ich am Anfang sagte, auf den kommt es mir eigentlich an. Nämlich zu zeigen, dass all das, was wir uns bisher angeschaut haben, in diesem konkreten Bereich einer Heilmethode, dass das, was da vorgeht, mehr ist. Dass die große Bedeutung der Homöopathie eben gerade darin liegt, dass sie in einem speziellen Bereich der Heilkunst ein Urprinzip, ein Urkonzept im Sinne der Analogie nachvollzieht. Und dass dieses Grundkonzept ein Konzept dieses Universums ist. Das Simile-Prinzip ist ein Prinzip, nach dem dieses Universum funktioniert. Schon ewig, lange bevor ein Hahnemann es formuliert hat. Er hat es nur auf einer bestimmten Ebene, nämlich der Krankenheilung, konsequent uns in die Verwirklichung übergeführt. Und so lassen Sie mich ein paar Zitate und ein paar Blicke tun, die uns zeigen, dass dieses Prinzip eben vorher schon formuliert wurde und bekannt war. Wir finden im Alten Testament in der Bibel eine hochinteressante Stelle in diesem Zusammenhang, nämlich im 4. Buch Mose 21, 6 bis 9. Dort steht: Da sandte der Herr feurige Schlangen unter das Volk. Die bissen das Volk, dass ein großes Volk Israels starb. Da kamen sie zu Mose und sprachen: Wir haben gesündigt, dass wir wieder den Herrn und wieder dich geredet haben. Bitte den Herrn, dass er die Schlangen von uns nehme. Mose bat für das Volk. Da sprach der Herr zu Mose: Mache dir eine eherne Schlange und richte sie zum Zeichen auf. Wer gebissen ist und sieht sie an, der soll leben. Da machte Mose eine eherne Schlange und richtete sie auf zum Zeichen. Und wenn jemanden eine Schlange biss, so sah er die eherne Schlange an und blieb leben. Hier haben sie reine Homöopathie. Homöopathie wirklich in ihrer reinsten Form. Das Gift ist die Schlange. Das Krankmachende ist die Schlange. Und es ist schön, wenn Sie hier auf zwei Ebenen hören. Denn es ist hier die konkrete Schlange, die die Menschen beißt. Aber sie ist gleichzeitig das Symbol des Paradieses, das den Menschen beißt und damit sündig werden lässt. Wir kommen auf diese Schlange zum Schluss nochmal zu sprechen. Aber wenn Sie hier schon beides hören, ist es schön. Das ist das Gift, was den Menschen krank macht, hier sogar sündig macht. Und das Heilmittel heißt, diese Schlange ist es, die auch heilt. Nimm diese Schlange und richte sie auf. Vielleicht hören Sie schon hier das Potenzieren im Aufrichten. Das, was am Boden kriecht, das, was im unteren Bereich giftig ist, muss aufgerichtet, muss erhöht werden, um zum Heilmittel zu werden. Und so, wer gebissen wird, muss dasselbe Prinzip in der erhöhten, in der aufgerichteten Form anschauen, um vom Biss geheilt zu werden. Übrigens enthält dieser Bibelvers in einer unwahrscheinlich gedrängten Form eigentlich das Grundkonzept dieses Universums. Und wer sich in den östlichen Philosophien auskennt, in der Chakrenphilosophie, wer etwas von Kundalini weiß, die auch eine Schlange ist, und im Wurzelchakra 3,5 Zeit ruht, der weiß, dass auch diese Schlange im Kundalini-Yoga aufgerichtet werden muss, um jenen Prozess rückgängig zu machen, der durch das Hinabsteigen von Kundalini entstanden ist. Da wir auf dieses Thema noch kurz zu sprechen kommen, erst noch ein anderer Blick. Im griechischen antiken Bereich gibt es den sogenannten Telephos-Mythos, der ebenfalls das homöopathische Prinzip in ganz reiner Form uns erzählt. Die Griechen gelangten dort auf dem Weg nach Troja, nach Kleinasien, und da trat ihnen der mysische König Telephos mit seinem Heer entgegen und besiegte sie in der Schlacht. Telephos gewann zwar die Schlacht, aber er wurde von Achill mit dem Speer in den Schenkel getroffen. Und diese Wunde schloss sich nicht mehr, und kein Arzt konnte Telephos heilen. Da befragte er schließlich das Orakel, es handelt sich hier um das lykische Orakel Apollons in Patara, und erhielt von diesem Orakel als Antwort: Nur wer die Wunde schlug, kann sie heilen. Similia similibus curantur, könnten wir im Hintergrund bereits hören. Und Telephos begab sich ins Lager der Griechen und Achill machte ihn gesund. Wir haben hier verschiedene Versionen von diesem letzten Schritt und einer der gültigsten finden wir bei Euripides im Telephos-Drama. Und in dieser Fassung weiß Achill erst einmal nichts anzufangen mit jenem Telephos. Wie soll er ihn heilen? Und er fragt Odysseus und Odysseus rät, Späne von der Lanzenspitze in die Wunde zu schaben. Und die Wunde schließt sich. Das wäre der Telephos-Mythos, der uns ebenfalls sagt, nur der, der die Wunde schlägt, kann sie heilen, nur das Gift ist auch das Heilmittel. Wer erinnert sich an dieser Stelle nicht an Parsival, beziehungsweise an die Parsival-Sage? Dort ist es Amfortas, der doch unheilbar verwundet ist vom Speer Klingsors. Und solange die Wunde sich nicht schließt, auf keine Weise wird eine Krankheit per contraria, also mit den entgegengesetzten Mitteln geheilt, sondern mit Hilfe des simile. In diesem Text heißt es wörtlich im Lateinischen, sed quodlibet sur simile. Und in der Mitschrift eines Schülers finden wir sogar die Formulierung, sic similia ad similia adiderunt et similia similibus curantur. Das wirkt schon fast nach Zauberei, denn wir haben hier die wörtliche Formulierung jenes Simile-Gesetzes, das Hahnemann 200 Jahre später formuliert hat. Verstehen Sie mich nicht falsch, ich möchte hiermit nicht nachweisen, Hahnemann hat wahrscheinlich abgeschrieben, sondern ich möchte damit nachweisen, dass diejenigen, die das Konzept von Kranksein und Heilung begreifen, es so exakt begreifen, dass sie sogar zu denselben Formulierungen kommen. Sie haben bestimmt nichts voneinander gewusst im Punkt dieser Formulierung. Aber es war eben auch einem Paracelsus klar, dass nur das Simile-Prinzip in der Lage ist, Heilung durchzuführen. Und im Paragraph schreibt Paracelsus, weißt du, dass eine Krankheit arsenikalisches Gepräge hat, so zeigt dir das die Kur an. Denn Arsenik heilt Arsenik, Anthrax heilt Anthrax, wie Gift nun einmal Gift heilt. Darum heilt ein Mensch den anderen. Und zwar, weil die gleiche Anatomie da ist. Gleiche Anatomie heilt wechselseitig. Dies ist nun eine besonders schöne Formulierung. Denn es erklärt uns erst auf der Arzneimittelebene, am Beispiel von Arsenik und Anthrax, dass Gift Gift heilt. Aber nun überträgt Paracelsus dieses Gesetz in einen, fast möchte ich sagen, metaphysischen Bereich, in einen philosophischen Bereich, indem er analog weiter formuliert, darum heilt ein Mensch den anderen, weil gleiche Anatomie da ist. Gleiche Anatomie heilt wechselseitig. Das meint das, was ich vorhin betonte, beachten Sie, das Konzept, dass der gesunde Arzt sich krank macht, zum ähnlich Leidenden wird, um dadurch heilkräftig werden zu können. Der Arzt, der Homöopath, wird damit schon selbst zum Simile. Er wird selbst zum Heilmittel, indem er dem Kranken ähnlich wird. Vielleicht können wir an dieser Stelle schon den Schritt tun, in einen anderen Bereich, in einen religiösen Bereich. Ist nicht das Konzept aller Gottessöhne? Ist nicht genau das der Hintergrund, wenn Gott Mensch wird? Wenn Gott hinabsteigt ins Menschenreich und im Kranksein, im Leiden und im Sterben dem Menschen so ähnlich wird, dass er über diese Ähnlichkeit zum Similimum des Menschen wird. Und damit zu seinem Heilsträger, zu seinem Erlöser wird. Gott macht sich zum Similimum, um den Menschen wieder heil werden zu lassen. Das meine ich, dass als das Urprinzip, als das Grundsätzliche der Homöopathie. Wenn wir einmal begreifen, dass Widerstand nie eine Lösung ist, dann verstehen wir auch, dass jeder Prozess immer nur über das Simile-Prinzip gehen kann, immer nur homöopathisch gesehen werden kann. Und dort sehen Sie auch die Sackgasse der Schulmedizin, denn sie denkt allopathisch, vom Griechischen allos das andere. Sie denkt per contraria. Sie setzt immer nur Widerstand. Doch Widerstand kann nie zur Heilung führen. Es ist nicht nur eine andere Methode, die eben auch geht. Sie geht eben nicht. Denn Widerstand kann einen Druck zwar abfangen, doch der Druck bleibt. Mit Widerstand, per contraria, mit Allopathie, können Sie nur etwas Bestehendes, einen Gegendruck ausbalancieren. Aber es tut sich nichts. Die Homöopathie setzt keinen Widerstand, sie transmutiert. Sie transmutiert, indem sie potenziert, indem sie einen Qualitätssprung macht. Vom Unerlösten zum Erlösten, vom Giftigen zum Ungiftigen, vom Materiellen zum Transzendenten. Sie hat verwandelnde Kraft. Sie beherrscht das Gesetz der Graderhöhung, des Zurückführens, weil sie Schöpfung verstanden hat. Homöopathie ist Erlösung durch Transmutation. Und deswegen dachte auch ein Paracelsus schon letztlich homöopathisch, auch wenn er nicht verschüttelte. Er stellte diesen Schritt im technischen Bereich durch die Kunst der Alchemie her. Aber er machte dasselbe. Er erlöste aus der Stofflichkeit ins Überstoffliche. Und somit ist die Homöopathie letztlich die mikrokosmische Nachzeichnung des makrokosmischen Heilsweges. Erinnern wir uns unter diesem Gesichtspunkt an ein Thema, das wir schon einmal in diesem Raum besprochen haben. Das Bild des Sündenfalles. Die Schlange wandt sich in diesem mythologischen Bild vom Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen. Sie windet sich herab und versucht den Menschen, indem sie ihm verspricht, Erkenntnis, Polarität. Eine Fähigkeit zu erkennen, zu unterscheiden, was gut und böse ist. Und die Menschen essen von dieser Frucht und sie werden erkennend. Denn die Schlange hält ihr Versprechen. Die Menschen stürzen in die Polarität und können damit unterscheiden, werden erkennend, werden sehend. Und das ist das, was in theologischen Kreisen Sündenfall genannt wird. Denn sie stürzen aus der Einheit in die Polarität. Sie fallen aus der Einheit in die Zweiheit. Und das ist das Gift der Sünde. Die Menschen vergiften sich mit der Erkenntnis. Und wir finden uns vor hier in diesem Sündigsein, in diesem Polarsein, in diesem Materiellsein, in diesem Giftigsein, in diesem Kranksein. Und wir sagten einmal, das ist der Hintergrund allen Krankseins. Denn jede kleinste konkrete Krankheit ist letztlich mikrokosmisches Abbild dieses Sturzes, ist Ausdruck des Gespaltenseins, des Nichtheilseins, ist Ausdruck des Polarseins, des Menschseins. Wie heißt das Heilmittel? Das Heilmittel muss genauso heißen wie das Gift, denn nur wer die Wunde schlägt, kann sie heilen. Fuß heilet Fuß, so ist es mit allen Gliedern. Wir brauchen hier das Simile, interessiert uns der Heilsweg, der zurückführt in die Ununterschiedenheit des Paradieses, der uns zurückführt zum Punkt der Einheit. Und wenn das Gift Erkenntnis heißt, dann heißt das Heilmittel ebenfalls Erkenntnis. Nur die vergiftende Erkenntnis kann uns wieder zurückführen dorthin, woher wir kommen, woraus wir gestürzt sind, als wir uns für Erkenntnis entschieden. Diese Erkenntnis führt uns zurück. Und dieses Gift der Erkenntnis muss potenziert werden, damit es zum Heilmittel wird. Das heißt, die Erkenntnis muss von ihren materiellen Belangen transmutiert werden in eine metaphysische Erkenntnisfähigkeit. Dann wird Erkenntnis zum Heilmittel, dann führt sie uns zurück. Das heißt, die Schlange wieder aufrichten, um zum Bild zurückzukehren. Die Schlange, die sich vom Baum der Erkenntnis herabwand und uns vergiftete, uns die Erkenntnis brachte, muss wieder aufgerichtet werden an jenem Stab, von dem wir schon bei der Stelle 4. Mose hörten. Sie muss aufgerichtet werden, wie im Kundalini-Yoga, wieder nach oben gerichtet werden. Doch dieses Symbol kennen wir. Es ist der Caduceus, der Hermesstab. Es ist der Aeskulapstab, an dem die Schlange sich nach oben windet. Und hier sehen wir etwas von der Bedeutung wahrer Heilkunst. Der Aeskulapstab als Ausdruck von wahrer Heilkunst zeigt uns symbolisch, dass Heilung immer etwas zu tun hat mit der Rückkehr aus dem Unheil sein. Dass Heilung immer beteiligt ist am Heilsweg des Menschen an sich. Heilkunst stellt diesen Umschlagpunkt dar, wo jener Prozess des Abstiegs umgekehrt wird, wo jene Schlange, die uns nach unten in die Polarität führte, aufgerichtet wird und damit zur heilsbringenden Schlange wird. Und so sehen Sie, dass Homöopathie im größten Sinne, im weitesten Verständnis, Nachzeichnung dieses alten archetypischen Weges ist, den wir in allen Mythologien, in allen Kulturen vorfinden. Die Erkenntnis wurde zum Gift, die Erkenntnis wird zum Heilmittel werden, muss zum Heilmittel werden. Das heißt aber auch, die Welt erlösen bedeutet die Welt potenzieren, die Welt vergeistigen, die Ideen wieder herauszulösen aus ihrer materiellen Gefangenheit. Und lassen Sie mich diese Gedanken abschließen mit einem Hinweis in unserem christlichen Bereich, um auch dort dieses Gesetz zu sehen, dass wir so eingeschlossen immer nur für eine medizinische Methode halten. Denken Sie ans Abendmahl, an die Eucharistie. Was geschieht denn dort? War es nicht reine Homöopathie, die dazu führte, dass hier die Idee von Geist, das heißt die Idee vom Blut und die Idee des Korporalen von Jesus einem neutralen Träger aufmoduliert wurde, gebunden wurde an die beiden Träger Wein und Brot. Und dass über diese beiden Träger bis zum heutigen Zeitpunkt diese beiden wichtigen Urideen von Geist und Leib, von Blut und Leib hochpotenziert werden, um in der Eucharistie vom Gläubigen als eine Heilsspeise, als ein Heilmittel aufgenommen zu werden. Ich hoffe, dass es mir vielleicht gelungen sein möge, Ihnen heute Abend ein für viele vielleicht sehr fremdes Gebiet, die Homöopathie, so weit nachvollziehbar zu machen, dass erkennbar wird, dass es sich lohnt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen und dass über den engeren Bereich konkreter Krankheitsheilung Homöopathie mehr ist. Es ist ein Urgesetz in diesem Universum. Ich danke Ihnen für Ihre Geduld.